Der Predigtext zum heutigen Ewigkeitssonntag will uns aufmuntern, Bereitschaft zu haben, in die Ewigkeit aufgenommen zu werden. Schon zu den Jüngern musste der Herr Jesus diesen Punkt klar machen. Es geht nicht endlos weiter auf dieser Erde. Und die Bereitschaft auf das Aufgenommenwerden in die Ewigkeit muss täglich vorhanden sein. Ich lese zunächst aus Lukas 12, Verse 39 bis 48. Und wir haben ja auch schon den Wochenspruch gehört, den lese ich nochmal mit. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachte er und ließe nicht in sein Haus brechen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu der Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wie ein großes Ding ist es um einen treuen und klugen Haushalter, welchen der Herr setzt über sein Gesinde, dass er ihnen zur rechten Zeit ihre Gebühr gebe. Selig ist der Knecht, welchen sein Herr findet so tun, wenn er kommt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. So aber der Knecht in seinem Herzen sagen wird, mein Herr verzieht zu kommen und fängt an zu schlagen, Knechte und Mägde, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, so wird des Knechtes Herr kommen an dem Tag, da er sich's nicht versieht und zu der Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn zerscheitern und wird ihm sein Lohn geben mit den Ungläubigen. Der Knecht aber, der seines Herrn Willen weiß und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen getan, der wird viel Streiche leiden müssen. Der es aber nicht weiß, hat aber getan, was der Streiche wert ist, wird wenig Streiche leiden. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. Bei diesem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern stand ja diese lebendige Hoffnung im Raum der Seligkeit im Himmelreich. Aber das sollte nicht nur eine abstrakte Vorstellung sein. Irgendwo, irgendwann ist da mal ein Himmelreich bereitet. Gut, dass es das gibt. Und wenn ich gerufen werde aus der Zeit, habe ich die Hoffnung, dort einzumünden. Sondern es sollte eine ganz feste Substanz im Herzen der Gläubigen bilden. Heute, wenn ich seine Stimme höre, bin ich bereit, ihm entgegenzugehen. Heute, nicht irgendwann. Jesus Christus mahnt die Wachsamkeit ein und sagt, ihr müsst wachsam sein. Jeder Tag kann der Tag der Aufnahme in das Himmelreich sein. Und der Herr möchte uns wach finden und bereit finden. Denn er hat uns viel anvertraut und er wird viel Wachsamkeit von uns fordern. Wir sollen erinnert werden am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dass die Erdenzeit bald ein Ende findet und die Ewigkeit anbricht. König David hat bereits schon gefleht im Gebet, dass er doch bereit sein möge auf den Tag seiner Abberufung. Im Psalm 39 heißt es, Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehre mich, Herr, dass ich das im Herzen habe, was ging der Sache voraus. Er sagte, er regt sich auf über die Mitmenschen. Er regt sich auf über die schlechten Lebenssituationen. Und er muss dann immer reden und reden und reden und sein ganzes Herz wird nur mit den weltlichen Dingen beschäftigt. Darum diese Bitte von ihm, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss, auf dass ich bereit bin, den Platz einzunehmen, den du mir geschaffen hast. Siehe, meine Tage sind doch nur eine Handbreit vor dir. Und mein Leben ist wie gar nichts vor dir, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten, machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und sie wissen nicht, wer es einnehmen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Ewigkeitssonntag bedeutet doch, wir sollen gelehrt bleiben, dass wir davon müssen, dass der Herr uns ruft, dass wir uns nicht, wie David vorher sagte, festlegen und festsetzen und erregen über die Abläufe der Welt. Darum auch in Johannes 14 sprach der Herr aber mal zu den Jüngern, denkt daran, ich gehe zum Vater und ich werde euch die Stätte bereiten, die ihr einnehmen sollt. Und wenn ich wiederkomme, dann nehme ich euch und bringe euch dorthin, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ja, das sollte ja nicht nur und auch nicht nur heute eine Erkenntnisfrage sein, sondern ein Lebenszustand werden. Ein Lebenszustand, in dem wir als Christen jetzt schon sind. Und uns darauf freuen und mit dieser Freude von Tag zu Tag durch diese Erdenzeit gehen, bis sich dieses Wort erfüllt. Wir wissen nicht, wann es sich erfüllt, aber es wird sich erfüllen. Und in dem Gleichnis von diesem wartenden und wachenden Diener, der die Ankunft seines Herrn erwarten soll, weist Jesus darauf hin und sagt, dass die Wiederkunft des Hausherrn zu einem Zeitpunkt geschieht, wo wir es möglicherweise am wenigsten meinen. Genau dann kommt er, wo wir nicht denken, jetzt ist der Tag, ich fühle mich doch wohl, ich bin noch gesund, geht doch noch alles gut. Und dann kommt er und fragt, bist du bereit? Bist du bereit, aufgenommen zu werden? Oder hast du Bedenken? Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss. Mein Leben ist doch nur eine Handbreit hier in dieser Zeit. Es ist nur kurz. Ewigkeitssonntag soll uns an die Freude der Erlösung erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz, den Tod überwunden hat, auferstanden ist, von den Toten in Ewigkeit lebt und das für uns getan hat. Damit wir in diesem neuen Leben bereits jetzt schon stehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Erinnerung an die Jünger, dass der Herr plötzlich kommt, ist notwendig, so wie auch für uns heute. Denn es gibt viele Dinge, die uns von dieser Erwartung der Wiederkunft Jesu abhalten können. Vielleicht ist es eine Zeit, in der wir stehen, voller Nöte und Fragen, die uns so beschäftigen, dass wir gar nicht bereit sind, aus der Welt zu gehen, weil wir so gefangen sind von den natürlichen Dingen. So wie es der Herr Jesus Matthäus 24 auch sagt, es wird ja eine Zeit kommen, viele falsche Lehren, Propheten werden auftreten und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und dann erkaltet die Liebe. Ja, was heißt denn die Liebe? Ist es die Liebe untereinander nur? Nein, es erkaltet die Liebe zum Herrn, zu seinen Worten, zu seinem Aufruf, ich komme, sei bereit. Das kann alles geschehen. Aber das soll nicht so sein. Wir sollen nicht von den Schwierigkeiten abhängig sein. Oder es kann auch eine Zeit sein in unserem Leben, wo alles so gut verläuft. wo wir den Wunsch haben, das Gute noch lange zu genießen, die Möglichkeiten des guten Lebens in dieser Welt auszukosten. Und somit tritt auch die Bereitschaft auf die Begegnung mit dem Herrn in den Hintergrund. Denken wir an solche Worte, die der Herr Jesus sagte, wie zum Beispiel im Markus-Evangelium, Kapitel 13, wo er ja auch die mahnenden Worte sagt, dass viele sich festhalten an dem irdischen Gut. In Markus 13, Vers 8, es wird sich ein Volk wieder das andere empören, ein Königreich wieder das andere. Es wird teure Zeit kommen, Schrecken und Not. Aber ihr seht euch vor, denn sie werden euch überantworten in den Synagogen und ihr müsst gestäupt werden und vor Fürsten und Könige müsst ihr geführt werden. Und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter allen Völkern. Aber mittendrin habt ihr große Schwierigkeiten. Aber wenn auch keine Schwierigkeiten da sind, dann seid ihr versucht, euch festzusetzen. So wie es im Lukas-Evangelium der Herr Jesus sagt, in Lukas 17. Es geschah so wie zu den Zeiten Noahs. So wird es sein. Was haben die denn getan? Ach, das geht doch alles gut. Sie aßen, sie tranken, wunderbar, Feste feiern, Essen, Trinken ist sehr wichtig. Sie heirateten und ließen sich heiraten. Aber auf den Tag, wo Noah die Arche baute und die Sintflut kam, waren sie nicht bereit. Das Leben war so angenehm und gut, müssen wir doch genießen. Desgleichen, wie es auch geschah zu den Zeiten Lots. Was passierte da? Sie aßen und sie tranken. Sie kauften und verkauften. Sie pflanzten und sie bauten. Das Leben ist doch so gut. Das wollen wir doch noch genießen. An dem Tag aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Und Jesus sagt, und auf diese Weise wird's auch gehen am Tage, wenn des Menschensohn offenbart werden soll. Und wir sollen aber nicht damit hineingezogen sein. An dem Tage, wer auf dem Dache ist, der soll sein Hausrat nicht mehr holen, sondern er soll bereit bleiben. Er soll alles loslassen und soll sagen, komme, Herr Jesus. Denkt an Lots Weib, sagt der Jesus. Sie schaute sich um. Sie sehnte sich doch nach dem Wohlleben dieser Zeit und fuhr fest. Sie kam nicht weiter. Und noch ein Beispiel, das der Herr Jesus gab, wo eben diese Bereitschaft auf sein Kommen und seine Ankunft nicht vorhanden ist, weil das Leben so gut vonstatten geht. Da lesen wir in Lukas 12 Folgendes von diesem reichen Kornbauern, der eine sehr gute Ernte einbrachte, und dann fragte er sich, was soll ich tun? Ich will doch leben. Ich habe aber nicht, wo ich meine Früchte hinsammle, mein Reichtum, mein angenehmes Leben. Und er sprach, das will ich tun. Ich werde Scheunen bauen, die groß genug sind, um alles aufzunehmen, was ich an guten Dingen habe. Und ich will, und das ist das Gefährliche, zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast jetzt einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du bist ein Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und du weißt nicht, wer das kriegen wird, was du da gesammelt hast. Du bist ein Narr. Das ist auch eine große Gefahr, sich in einem angenehmen Leben festzusetzen und nicht bereit zu sein auf die Ewigkeit. Wir betonen ja manchmal, dass wir es in Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen Ländern gut haben, materiell. Vielleicht sogar zu gut haben. Was andere nie gehabt haben, haben wir. Und darin liegt oft eine große Gefahr, dass wir unbereit werden auf die Wiederkunft Jesu. Aber wir sollen daran erinnert werden, dass der Herr uns doch nicht nur erlöst hat von unserer Schuld und den Tod überwunden hat, sondern eine Stätte bereitet hat, die wir einnehmen dürfen. Ein treuer Diener, haben wir in dem Gleichnis gelesen, der zu jeder Zeit seinem Herrn folgt, indem er tut, was ihm aufgetragen ist, wird alle Zeit und besonders zu der Stunde seiner Abberufung in die Ewigkeit bereit sein. Er wird gerne Rechenschaft über sein Handeln ablegen wollen. Ein treuer Diener weicht nicht von den Anordnungen seines Herrn ab. Ein treuer Diener handelt nicht eigenmächtig. Er erinnert sich stets an den Auftrag seines Meisters. Und das wollte der Herr Jesus den Jüngern sagen und auch uns: Erinnere dich immer an deine Berufung. Erinnere dich immer an deinen persönlichen Auftrag, an deine Gaben, die ich dir gegeben habe, wie du sie einsetzen sollst, wie du für mich unterwegs sein sollst. Dann bist du bereit, wenn ich dich rufe aus der Zeit in die Ewigkeit. Das soll auch uns gesagt werden. Jesus gab sich ganz für uns. Und wir sollen uns ganz in seine Dienste begeben, damit wir auch die ganze Herrlichkeit, die er uns bereitet hat, empfangen dürfen. Er hat uns in einen neuen Stand gestellt, indem wir uns nicht mehr fürchten müssen, weder vor Schwierigkeiten in der Zeit, weder vor Anfechtung des Teufels, weder vor Verleumdungen oder Verfolgungen, auch nicht fürchten müssen, wenn wir bei Jesus bleiben, vor dem Wohlstand dieser Zeit. Nichts kann uns dann gefangen nehmen. Wenn wir treu bleiben im Lesen seines Wortes, im Aufnehmen seines Wortes, im Tun seiner Anweisungen. Der Apostel Paulus schrieb in diesem Zusammenhang auch im Römer 12 und setzte dann ein Fragezeichen hinter seine Aussage: Kann denn uns etwas scheiden von der Liebe Gottes, wenn wir bei ihm sind? Er sagt: Ich bin ganz gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Wohlstand, ja, noch Schwierigkeiten, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Nichts kann uns dann schaden, wenn wir eng bei ihm bleiben. Darum in diesem Gleichnis sagte Herr Jesus, das gilt allen. Petrus fragte, war das jetzt nur für uns oder gilt es auch für alle? Ja, das gilt für alle. Für alle, die Jesus folgen, seid wachsam. Lasst euch nicht verführen von den Dingen dieser Zeit, die euch in den Clinch nehmen wollen. So ist es oft. Oh, wie ist unsere Seele oft hin und her gerissen. Wodurch eigentlich? Durch die Dinge der Zeit. Es kann Krankheit, es kann Gesundheit, es kann Wohlstand oder auch sozialer Missstand sein. Unsere Seele wird hin und her geworfen, wenn wir nicht Acht haben, wem wir gehören und angehören und immer wieder zu ihm fliehen. Herr, alles muss an dir vorbei, nichts geschieht in meinem Leben, das du nicht zulässest. Und ich will einfach vertrauen und dankbar sein, dass du dabei bist. Treue zum Herrn ist die Garantie, im Sieg zu bleiben über die Anfechtung der Zeit, im Sieg zu bleiben über den Zugriff der Sünde auf unser Leben. Nichts wird uns scheiden können von der Liebe Gottes. Treue heißt doch auch Gehorsam. Das gehört einfach zusammen. Von dem Herrn wird gesagt, dass er in den Leiden Gehorsam lernte und gehorsam blieb und dadurch den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen hat. Es wurde ihm eine Ursache, so heißt es, zur Seligkeit für uns. Und Jesus Christus hat alles an für uns stellvertretend vollbracht. Dieses Kennenlernen, wo man gehorsam sein muss, wie man überwinden kann. Er hatte einen Leib, der auch angefochten war. Das tat er für uns. Er überwand die Anfechtung für uns. So steht es in Hebräer 5. Wie er auch am anderen Ort spricht, du bist mein Priester, so wurde über Jesus gesagt in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches, in den Tagen des Erdenwandels, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tod konnte aushelfen und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit. Jesus Christus war versucht gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und jetzt dürfen wir uns im Glauben und Vertrauen und in großer Treue ihm anvertrauen, ihm folgen und tun, was er sagt. Und dann werden auch wir Überwinder bleiben und bereit sein, die Seligkeit, die uns in Ewigkeit geoffenbart ist, einzunehmen. Wir haben ja etliche Beispiele von Menschen in der Bibel, die uns gezeigt haben, dass Glaube und Treue mit Gehorsam zu tun hat. Das, was man glaubt, muss man auch tun. Was man von Gott annimmt, darin muss man bestehen, so wie diese Knechte in dem Beispiel, das Jesus gab und sagt, er soll tun den Auftrag, den er bekommen hat. Den soll er ausführen und wenn ich komme, will ich sehen, dass er das gerade tut, dass er darin besteht. Lesen wir auch nochmal im Hebräerbrief, wie wunderbar es Menschen gab, die auf Gottes Wort hin handelten, auch dann, wenn sie es nicht verstanden haben. Wir müssen ja Gottes Wort nicht unbedingt verstehen, aber wir müssen Gott ernst nehmen und tun, was er sagt. Da lesen wir zum Beispiel von dem gesegneten Mann Noah. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und tat etwas, was er gar nicht verstand und hat die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über Dinge, die man noch nicht sah. Und Gott verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt er die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah hat einfach gehandelt auf das Wort Gottes hin, in eine Zukunft hinein, die er noch gar nicht kannte. Merken wir, Gehorsam mit treuer Nachfolge hängt zusammen. Oder wenn wir lesen von Abraham in Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben war er gehorsam, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und er ging aus und wusste gar nicht, wo er hinkäme. Gehorsam. Durch den Glauben. Weil ihm Gott gesagt hat, gehe raus, und er ehrte Gott und tat es einfach. Er war bereit auf die Begegnung mit seinem Herrn. Und in Vers 11 lesen wir auch nochmal von dem wunderbaren Glauben in der Tat, denn durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es gesagt hat und verheißen hat. Ich bin des Herrn Magd. Und Abraham wurde nochmal zu einer Tat des Gehorsams gerufen, denn durch den Glauben kam er der Aufforderung nach, seinen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl er bereits die Zusage bekommen hat, durch diesen Sohn werde ich das Volk aufrichten und dich zu einem großen Volk machen. Durch diesen Sohn. Aber durch den Glauben wurde er gehorsam und wollte auf das Wort Gottes hin seinen Sohn opfern. Warum? Weil er Gott alles zutraute. Er gab sich in seine Hand, traute ihm jeden Weg und jede Handlung zu zum Guten, denn er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Er zweifelte nie an dem Wort, sondern er handelte darauf hin. Merken wir, was der Jesus in diesem Gleichnis dem Petrus und den Jüngern deutlich machen wollte? Hier geht es nicht um die Frage, verstehst du das, lieber Petrus? Es geht um die Frage, willst du einfach tun, was ich dir sage? Dann bist du bereit auf die Ewigkeit. Dann bist du jederzeit bereit, gerufen zu werden. Und du freust dich auch darüber. Und von Mose lesen wir das Gleiche, dass er auch gehorsam war. Er erwählte ja viel lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, in Vers 25. Und er achtete die Schmach Christi viel größer als Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, weil er auf die Belohnung sah, weil er auf das Ewige sah, weil er auf die Verheißung sah der himmlischen Herrlichkeit. Denn durch den Glauben verließ er Ägypten, fürchtete sie nicht vor des Königs Grimm. Er hielt sich aber an den, den er nicht sah, als ob er ihn sähe. Liebe Geschwister und Freunde, das ist Bereitschaft, am Ewigkeitssonntag und aufgenommen zu werden in die Ewigkeit. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als ob er ihn sähe, und war stets bereit, Anweisungen von ihm zu empfangen und daraufhin zu handeln. Er war stets bereit, sich abzuwenden von den eigenen Vorstellungen des Lebens und hinzuwenden zu dem, was der Herr sagt. Ja, wir werden gemahnt, am Ende des Kirchenjahres diese Bereitschaft auch in unserem Herzen zu haben, auf das Wort hin Gottes zu handeln und ihm die Ehre zu geben darüber, indem wir sagen, du handelst richtig. Ich habe keine Zweifel. Alles, was du tust in meinem Leben, ist immer gut und immer richtig. Treue heißt also auch Gehorsam, so wie es von dem Herrn gesagt ist. Er lernte Gehorsam. Die Nöte haben dann keinen Einfluss mehr auf unser Glaubensleben, sondern sie sind wohl da, aber sie drücken uns nicht in die Tiefe, sondern sie zeigen uns nur, dass unser Leben auf Erden endlich ist. Der Herr Jesus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums: Denkt bitte daran, mir ist doch gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Und er setzt noch hinzu, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin da bis an der Weltende. Also, wo liegt das Problem? Gibt es da noch ein Problem? Nein, es gibt kein Problem mehr, weil der Herr uns von den Problemen gelöst hat. Wir sollen also nicht dem untreuen Knecht gleichen, der sich an den Ungerechtigkeiten in dieser Welt beteiligt und der zurückgeglitten ist in das materielle Wohlleben. Er hat sich daran gewöhnt und wurde auch selber ungerecht dem Nächsten gegenüber. Das muss man dann nämlich, wenn man seine Hoffnung nicht mehr auf den Herrn setzt. Und er überließ sich dem natürlichen Essen, Trinken, Saufen. Den natürlichen Leben. Da jagte er plötzlich nach, dass er dies alles haben soll. Aber dieser untreue Knecht, dieser Ungehorsame, ihm sollte dann der Lohn mit den Gottlosen ausgeteilt werden. Wir sollen denken, an diesem Ewigkeitssonntag niemals allein dazustehen. Gott hält sein Wort, er hält seine Treue in Jesus Christus. Wenn wir treu ihm folgen und im Gehorsam, ist er schon lange treu. So durfte auch der Apostel Paulus schreiben, in 1. Korinther 1, 9, Gott ist doch getreu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Gott ist getreu. Oder im Brief an die Thessalonicher, der Herr ist doch treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Wir sollen nur geduldig immer wieder auf ihn warten. Und im Korintherbrief, Kapitel 10, heißt es doch, Gott lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen. Manchmal denken wir vielleicht so, dass das doch geschehen ist. Es war nicht so. Gott lässt uns niemals versuchen über unser Vermögen, sondern er macht der Versuchung immer, immer, immer so ein Ende, dass wir es tragen können, so wir uns an ihm festhalten. Wachsam bleiben. Darum, wir sind aufgerufen, unsere Berufung und Erwählung als Gottes Kinder festzumachen, indem wir auch immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir sollen einfach daran denken, die Krone des Lebens ist uns doch bereitet. Das Beste kommt noch. Wir sehen es noch nicht vor unseren Augen, aber es wird sich erfüllen, so wie der Herr es gesagt hat. Petrus durfte es so dann schreiben. Er hat sicher, und ich sage das mal so ein bisschen menschlich, sehr gut zugehört, was dieses Gleichnis von dem guten Knecht, dem guten Haushalter gesagt worden ist. Er sagt, stand später in seinem Brief, in dem ersten Kapitel 1, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, wir müssen ganz neu lernen, was auch Marie Schmallenbach in ihrem Lied dort dichtete. Und ich habe das mehrere Male wieder gelesen, den Unterschied zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen zu erkennen. Da heißt es in diesem Lied Ewigkeit. In die Zeit leuchte hell hinein, das uns werde klein, was wirklich klein ist, das Kleine. Und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Dass es nicht auf den Kopf gestellt wird, dass das Kleine wieder groß gemacht wird und das Große wieder klein. Dass nicht die materielle Welt groß gemacht wird und die Ewigkeit klein gemacht wird, sondern umgekehrt genau bleibt. Jesus spricht ja in der Offenbarung, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Deine Krone nehme. Bleibe bei Jesus Christus. Und nun können wir uns ja auch fragen, ja, was ist denn nun mit unseren Glaubensgeschwistern, die schon heimgegangen sind, die schon verstorben sind? Der Apostel Paulus tröstet auch an so einem Tag wie heute durch sein Wort uns und sagt, ich sag euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, Bruder Malko sagte mal, ja, im Holländischen steht es, in a twinkle of time, also in einem Wimpernschlag, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Martin Luther hatte auch mal einen Trost ausgesprochen über diese Zeit und den Zustand. Und das sagt er, der Herr will es so machen, dass die Toten alle im selben Augenblick mit uns hervorkommen und so reine und schöne Augen haben und mit ihnen sehen sollen, wie wir sehen. Denn er wird mit den Christen so umgehen, wie er an Christus getan hat, den er in einem Nu aus dem verschlossenen und versiegelten Grab herausrückte, dass er im hellen Augenblick, im selben Augenblick zugleich drinnen und draußen war. So wird er im letzten Augenblick dieser Weltzeit sowohl uns, die wir da noch leben, als auch die, die schon verstorben sind, in der ganzen Welt zerstreut, zusammenbringen, dass wir und sie zugleich mit uns alle auf einmal gen Himmel gerückt werden und in den Wolken schweben, viel leichter als die Vögel und viel schöner als die Sonne und der Himmel, voll solchen Lichts und solcher Klarheit, dass alles Licht und alle Klarheit der Sonne und alle Sterne nichts dagegen sein werden und wir vor dem Licht und der Klarheit Christi, seine Heiligen und Engel, weder Sonne noch Sterne sehen werden. Ja, so tröstete er auch schon damals die Gläubigen. Wir werden alle zusammen dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken. Und das musste ja der Apostel Paulus auch der Gemeinde zu Thessalonich sagen. Er sagt, seid bitte nicht traurig auch über die, die schon vorausgegangen sind, die ihren Leib schon in die Erde legen konnten, die einfach aus eurer Mitte genommen sind. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Tröstet euch mit solchen Worten untereinander und seid doch bereit auf diesen Tag, auf diese Stunde. Und noch einmal Marie Schmallenbach in dem ersten Vers hat sie das so gedichtet. Brich doch herein, süßer Schein, seliger Ewigkeit, leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele Freud, Wachsamkeit auf die Wiederkunft des Herrn ist geboten. Und das mit aller Freudigkeit, darum denken wir heute am Ewigkeitssonntag an unsere Berufung zur himmlischen Herrlichkeit. Der Herr möge uns darin segnen, auch dass wir andere trösten, die in eine, ich will mal sagen, verkehrte Traurigkeit gefallen sind, die zwar gläubig sind an Jesus, aber doch von ihrer Herzenstrauer über verlorene Menschen nicht wegkommen. Tröstet sie mit diesen Worten, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, und seid selber auch getröstet. Der Herr kommt bald. Amen.